Seelenfutter Folge 90 von Lebensrätseln und Wahlentscheidungen. Gedichte von Lou Andreas Salome und Theodor Fontane.
Gewiss, so liebt ein Freund den Freund, wie ich dich liebe, Rätselleben. Ob ich in dir gejauchzt, geweint, ob du mir Glück, ob Schmerz gegeben.
Tja, was für Zeilen wieder, die uns in die 90. Seelenfutter-Folge führen diesmal. Hallo und freut uns sehr, dass ihr alle wieder zuhört. 90 Folgen, das ist ja schon eine kleine Premiere von Lebensrätseln und Wahlentscheidungen, haben wir die Folge diesmal genannt. Wir, das sind Friedemann Magor, Pastor in Husum, und das bin ich, Susanne Gasowski, Autorin in Tating, und ich sitze hier ganz gemütlich in meinem Arbeitszimmer und freue mich wie Bolle darauf, dass wir heute eine Dichterin dabei haben, die wir noch nicht hatten, die aber wirklich der absolute Knaller ist. Und du kennst die gar nicht so gut, ne? Hattest du mir vorhin gesagt.
Also Knaller ist, du bringst hier in der letzten Zeit immer Knaller an. Letzte Woche, Leon van der See war ja auch die Überraschung. Und jetzt also die nächste tolle Entdeckung für mich. Freue mich sehr, Rätselleben, Lebensrätsel, und es geht um Wahlentscheidungen, und das ist natürlich eine Finte, muss ich jetzt mal sagen, weil in dieser Woche wurden ja Bundeskanzler gewählt und sowas alles. Es geht hier doch um eine andere Wahl.
Genau, das hat mich auch auf die falsche Fährte gebracht.
Lass uns mal gucken, wo das alles so hinführt nachher bei Fontane. Wir fangen mal an mit deinem Gedicht, und zum 90. würde ich sagen, ein kleines Schlückchen Sekt.
Prost, kling, kling.
Los geht's.
Und jetzt geht's los, sagtest du?
Mhm. Ich finde ja.
Boah. Ja, wir gehen jetzt direkt in die Vollen. Genau, Lou Andreas Salome, eigentlich Luise von Salome, geboren am 12. Februar 1861 in St. Petersburg. Ihre Mutter kam aber aus Hamburg, also eine Deutsche, und ihr Vater war ein General des Zaren. Das fängt doch schon mal ziemlich gut an, finde ich.
Ja, also wir sind im
im Zarenreich. Genau, wir sind im 19. Jahrhundert, wir sind im Zarenreich. Wir sind in Petersburg, und Luise hat drei Brüder und ist von Anfang an ein absolut eigensinniges und selbstständiges Mädchen gewesen, offensichtlich. Hat sich schon als Mädchen geweigert, sich Kleidchen anzuziehen, wollte nicht auf Bälle gehen, wollte sich die Haare nicht machen lassen und wollte sogar nicht zur Schule gehen. Ja, also der Vater hat große Konzentration auf die Ausbildung seiner drei Söhne gelegt, aber bei ihr hat er alle Freiheiten gelassen, seinem Mädchen. Und Luise, hochintelligent, hat die ganze Zeit gelesen und die meiste Zeit allein gelernt und ist kaum zur Schule gegangen. Als sie 18 ist, stirbt ihr Vater dann, und sie findet sozusagen einen Mentor, einen Wegbegleiter in dem 25 Jahre älteren niederländischen Pastor Hendrik Guillot. Liberal, hat in Petersburg gepredigt, und gemeinsam haben sie dann Leibniz gelesen und Kant gelesen und Spinoza, und er war sozusagen ihr Counterpart, ihre kleine Universität. Und Luise Andreas Salome hat diesen 25 Jahre älteren Mann so fasziniert, und da zeigt man so ein bisschen schon, was da alles auf sie zukommt in ihrem Leben. Sie ist wunderschön, das kann man nicht anders sagen, intelligent, eigensinnig, wissbegierig, und er macht ihr einen Heiratsantrag. Sie lehnt ab und sagt vielen Dank, und ich meine, sie ist 18 und sozusagen quasi allein ohne Vater, und zieht nach Zürich mit 19 und hört dort Vorlesungen über Theologie und Philosophie. Und dazu muss man wissen, dass, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Zürich war damals die einzige Universität in Europa, die Frauen überhaupt ermöglicht hat, dort zu studieren. Und wo immer Luise...
Und das war 1880.
Ungefähr 1880, genau. Und wo immer Luise von Salome hinkam, ihre Klugheit, ihre Persönlichkeit, ihre Aura aber auch ihre Unnahbarkeit und Eigensinnigkeit war einfach nur umwerfend. 1882, mit knapp 21, ist sie dann in Rom, da hat sie zufällig Urlaub gemacht, Nietzsche über den Weg gelaufen, Friedrich Nietzsche. Und als er sie das erste Mal gesehen hat, hat er danach geschrieben, von welchen Sternen sind wir uns hier einander zugefallen? Er war hin und weg, ja, und hat ihr gleich zweimal einen Heiratsantrag gemacht, genauso wie
war ja auch eine Portion älter, ne?
Der war auch eine Portion älter, ja, ja, also definitiv. Also sie hat wahrscheinlich wirklich was sehr Anziehendes auch auf ältere Männer gehabt. Aber sie war auch wirklich klug, mit was anderem hat sie sich auch nicht zufrieden gegeben. Sie hat sich mit Nietzsche angefreundet, auch mit dessen Freund Paul Reh. Alle drei haben eine ganz tiefe, enge intellektuelle Freundschaft verbunden. Sie begann zu schreiben auch in dieser Dreierbeziehung sozusagen, hat sich mit beiden immer ganz stark ausgetauscht. Aber beide Herren waren unglücklich in sie verliebt. Beide haben ihr nacheinander Heiratsanträge gemacht. Sie hat immer wieder abgelehnt. Hat sich dann irgendwann mit Paul Reh tatsächlich zusammen auch eine Wohnung gesucht, immer noch platonisch, Nietzsche tief betrübt und zurückgewiesen, hat sich dann von beiden zurückgezogen und sie mit Hassbriefen überzogen, war aber auch immer wieder völlig fasziniert von Luise von Salomé. Das Ganze musste dann irgendwann natürlich unglücklich enden. Also Nietzsche ging, sie lebte mit Paul Reh noch ein wenig zusammen, lernte aber dann einen Mann kennen, ebenfalls älter als sie, den Orientalisten Friedrich Karl Andreas, den sie dann auch geheiratet hat. Und in ihren Lebenserinnerungen hat sie geschrieben, und das fand ich schon ganz faszinierend, sein Antrag muss wirklich völlig dramatisch gewesen sein. Er hat sich vor sie niedergekniet und sich ein Taschenmesser in die Brust gerammt, nach dem Motto, wenn du mich nicht heiratest, bringe ich mich um. Sie hat es dann gemacht, sie hat ihn dann geheiratet, aber nur unter der Bedingung absoluter Freiheit. Und das war natürlich, das muss man sich mal überlegen, Ende des 19. Jahrhunderts schon wirklich ein Brett. Also Salomé hat ihn durchaus geliebt, aber eben auch noch sehr, sehr viele andere. Sie hat in Paris gelebt, sie hat in Göttingen gelebt, sie hat in der Nähe von München gelebt und hatte eine ganze Reihe von Affären, unter anderem eben auch mit, damals hieß er noch, René Maria Rilke. Eine ganz enge Beziehung zwischen den beiden. Sie ist mit ihm nach Russland gereist, hat Tolstoi besucht mit ihm, seine Gedichte redigiert, was ich auch nicht wusste. War seine Muse, kann man sagen. Ihr zuliebe hat er sich dann Rainer genannt, weil sie René nicht passend fand für ihn.
Nö, passt.
Und nachdem sie sich,
ja. Witzig, sag mal, also ja. Eigentlich brauchen wir heute gar kein Gedicht, weil dieses Leben ist ja schon
ein so schillerndes frei. Leben, ja. Sie war Muse dieser Schriftsteller, hat aber selber geschrieben, das muss man auch mal sagen, jetzt komme ich auch so ganz langsam, biege ich jetzt in das Gedicht ein, hat zahlreiche Bücher und auch philosophische Schriften veröffentlicht mit riesigem Erfolg. Also sie war wirklich auch eine Intellektuelle, eine der ersten großen Intellektuellen Deutschlands, wie es in einigen ihrer Biografien hieß. Und es hat sie neben ihrem Wissensdurst eben dieser total entriegelte Freiheitsdrang gedrängt. So hat sie das einmal selber in Worte gefasst. Und ihr ganzes Leben, muss man sagen, war einfach eine Auflehnung gegen die Moral des Bürgertums des 19. Jahrhunderts. Das kann man mal so sagen. Aber, und das fand ich auch ganz spannend, eine Feministin war sie nie. Ja, sie hat sich der feministischen Bewegung ihrer Zeit nie angeschlossen. Im Gegenteil, hat viel auch über Geschlecht, also hat ja auch viele philosophische Werke geschrieben und auch über die Geschlechterdifferenz geschrieben. Und die Feministinnen der damaligen Zeit waren wirklich tief enttäuscht, weil sie auch so eine lebendige und bekannte Intellektuelle war. Und die Feministin Hedwig Dohm hat sie dann 1902 einmal als Antifeministin beschimpft. Mit 50 zog, und das muss man wirklich nochmal sagen, zog sie dann nach Wien und ließ sich von Sigmund Freud zu einer der ersten Psychoanalytikerinnen der Welt ausbilden. und blieb dieser Psychoanalyse auch treu, die letzten 25 Jahre ihres Lebens. Freud war natürlich auch tief beeindruckt von ihr, hat seinen Hut gezogen und nennt sie die Dichterin der Psychoanalyse. Mit Freud und seiner Tochter Anna hat sie dann auch eine lebenslange Freundschaft verbunden. Und sie stirbt selber am 5. Februar 1937. Und ein Zitat, das ich gefunden habe, finde ich ganz schön. Und das führt jetzt in unser Gedicht, finde ich. Das Leben zu lieben ist das einzige, aber probate Mittel, vom Tod verschont zu sein. Das hat sie kurz vor ihrem Tod geschrieben. Das Leben zu lieben ist das einzige, aber probate Mittel, vom Tod verschont zu sein. Ja. Bist du noch da?
Ich höre dir.
Du hörst dir einfach zu. Ich bin so still. Genau, so. Und
ja. Was soll ich dazu sagen? Das ist wirklich ein Kinofilm. Oder?
Es ist wirklich, es ist auch verfilmt worden, muss man erleben. Also es lohnt sich tatsächlich auch. So, und das Gedicht, was ich uns mitgebracht habe, heißt Lebensgebet. Wie kann man das anders sagen, nachdem ich dieses Zitat auch genannt habe? Sie hat es geschrieben 1882, wir erinnern uns, als sie Nietzsche kennengelernt hat, da war sie 21, hat es Nietzsche gegeben. Und der hat es auch vertont. 1887 erscheint die Komposition als als Hymnus an das Leben für gemischtes Chor und Orchester. Ja. Und das Gedicht, das ich uns mitgebracht habe, das Lebensgebet, geht so. Gewiss, so liebt ein Freund den Freund, wie ich dich liebe, Rätselleben. Ob ich in dir gejauchzt, geweint, ob du mir Glück, ob Schmerz gegeben. Ich liebe dich samt deinem Harme, und wenn du mich vernichten musst, entreiß ich mich deinem Arme, wie Freund sich reißt von Freundesbrust. Mit ganzer Kraft umfasse ich dich, lass deine Flammen mich entzünden, lass noch in Glut des Kampfes mich dein Rätsel tiefer nur ergründen. Jahrtausende zu sein, zu denken, schließ mich in beide Arme ein. Hast du kein Glück mehr mir zu schenken, wohlan, noch hast du deine Pein. Lou Andreas Salome.
Ach, Susanne, das ist ja der Hammer.
Ja, ich finde, also wenn man die Biografie Gedicht kennt, ist das der Hammer, finde ich auch.
Dieses Gedicht ist großartig. Wir gucken uns das jetzt ein bisschen genauer an und hören es ja gleich auch nochmal ein zweites Mal. Aber vor dem Hintergrund erstmal dieser Biografie und vor dem Hintergrund, dass diese Dichterin 21 Jahre alt ist, wenn sie die schreibt, kann ich mir hier knapp auf dem Stuhl halten.
Ja, aber das ist wirklich, eigentlich reißt es mich. Ich finde runter. Auch. Ja. Und vielleicht möchte ich eins noch sagen. Dieses Gedicht hat uns Nicole geschenkt und geschickt. Das muss ich vielleicht vorher, das hätte ich vorher direkt eigentlich sagen müssen. Das hat uns Nicole Knutzen geschickt, die uns ja wahrscheinlich dem einen oder der anderen Hörerin, die uns regelmäßig hören, auch wohl bekannt ist. Sie hat uns das Klaus-Groth-Gedicht auch mal mitgebracht.
Genau.
Ist schon nicht so lange her.
Vor drei Wochen hatten wir sie in der Folge und sie hat uns in das Plattdeutsche eingeführt und ist ja eine ganz treue Hörerin und Resonanzgeberin und kommentiert ganz toll. Und so schickt sie uns hin und wieder Gedichte. Und dieses dann auch.
Und dieses eben auch. Und das ist wirklich, also das Gedicht war schon so wunderbar. Und dann, als sie das brachte, dachte ich, ja natürlich, warum haben wir denn Lou Andreas Salome noch nie gehabt? Und jetzt konnte ich ihr Leben vor uns ausbreiten und eben auch dieses Gedicht mitbringen.
Und mit 21 geschrieben, was für ein Bogen folgt da noch? Aber diese ganze Kraft, diese ganze Lebensenergie und unbändige, unstillbare Freiheitslust, alles ist hier drin.
Und was für ein Mut, und auch der Mut ist darin. Also sie hat ja keine Angst, sie wirft sich diesem Leben in die Arme, sie umfasst es selber ganz fest und sie hat auch keine Angst, und das fand ich so schön zum Schluss. Wir können ja jetzt wirklich mal ein wenig durchgehen. Sie hat dann eben auch keine Angst davor, dass es auch mal schwierig wird. Ja, wohlan, noch hast du deine Pein, dann nehme ich eben das auch noch mit.
Ja. Zweite Strophe will ich da mal dazu setzen. Ich liebe dich samt deinem Harme. Das Leben gibt's nur als Gesamtkunstwerk und als Gesamtpaket. Und da gehört der Harm und das Harte und Schwere und Kratzige mit dazu. Und wenn du mich vernichten musst, entreiße ich mich deinem Arme. Das ist also die ganze Bedrohlichkeit ist auch drin.
Ja, genau.
Das volle Risiko.
Ja, das volle Risiko. Ja, mit ganzer Kraft umfasse ich dich. Sie arbeitet auch viel. Wir hatten ja, ich glaube, bei der letzten Folge auch das Thema mal Interpunktion. Sie arbeitet viel mit Ausrufungszeichen und sie hat, ich finde gerade jetzt auch in der dritten Strophe, mit ganzer Kraft umfasse ich dich. Ausrufezeichen. Lass deine Flammen mich entzünden. Lass mich in Glut des Kampfes mich dein Rätsel tiefer nur ergründen. Also da ist sie, das ist wirklich eine einzige Aufforderung. Ja, sehr schön. Überall dieser Ausruf.
Ja, ganz genau. Also mit voller Wucht, mit vollem Risiko stürzt sie sich in das Leben rein. Jahrtausende zu sein, Ausrufungszeichen, zu denken, Ausrufungszeichen, schließ mich in beide Arme ein. Also es ist einfach groß, ne? Es ist sehr, sehr weit gedacht und das macht nicht halt, 21 Jahre machen nicht halt vor Jahrtausenden, in geistigen Strecken oder in existenziellen Erfahrungen und dieses zu denken, selbstständig zu denken, frei zu sein im Kopf.
Ja.
Stark.
Ja, und dann der Mut, und das finde ich tatsächlich auch sehr stark mit Anfang 20, dann der Mut, die letzten, in der vierten Strophe, die letzten beiden Verse, hast du kein Glück mehr mir zu schenken, hol an, noch hast du deine Pein. Du musst nicht stehen bleiben, du musst nicht aufhören, du musst mich nicht mit samtenen Decken zu hüllen, wenn du mir kein Glück mehr schenken hast, hören wir trotzdem nicht auf. Ich mache trotzdem weiter bis zum Schluss. Das ist schon sehr mutig. Ja.
Ganz großartig. Was mich natürlich beschäftigt, Susanne, vielleicht kannst du da nochmal einen Gedanken zu sagen, wie du das verstehst. Die Überschrift dieses Vier-Strophen-Gedichtes heißt Lebensgebet. Und ich kann es für mich eigentlich nur deuten, dass dort das Leben angesprochen wird. Also
ja.
Das ist so in einer Parallelbewegung, wie sich Menschen Gott in die Arme werfen, so wirft sie sich dem Leben in die Arme. Und die Parallele ist mir deswegen wichtig, weil es ja auch in der Gotteserfahrung die Erfahrung des liebenden, annehmenden, stärkenden Gottes und des Deus absconditus, des Verborgenen, des beunruhigenden, erschütternden Gottes gibt. Also wer immer nur vom lieben Gott spricht, übersieht da wesentliche Aspekte dabei. Und hier ist das Leben angerufen in diesem Gebetsruf, auch genau in dieser Ambivalenz und in dieser
Und das hat sie, glaube ich, auch sehr bewusst so getan und gemacht. Sie hat, Gott war ihr Thema, also auch ein großes Thema. Sie hat auch theologische Vorlesungen gehört. Sie hat mit Nietzsche sehr, sehr viel darüber diskutiert. Mit 14 hat sie sich zum Beispiel nicht konfirmieren lassen, ist aus der Gemeinde ausgetreten, weil sie sich mit dem, was sie da erlebt hat, nicht identifizieren konnte, obwohl ihre Familie durchaus christlich war. Und sie hat es aber nie ganz sein gelassen. Also sie hat sich dann theologische Vorlesungen angehört, sie hat auch theologische Schriften verfasst. Also sie ist nicht, das Gottesthema und die Frage, was ist das, was macht das aus, das ist schon ihrs. Und darum ist auch die Überschrift Lebensgebet mit Sicherheit kein Zufall. Und auch diese Ambivalenz, die darin steckt, ja.
Und es ist ein tief spirituelles Gedicht, wenn auch nicht ein offenkundig religiöses. Aber es geht schon um die um eine Transzendenzerfahrung da drin.
Es geht um Erfahrung, genau.
Behaupten wollen. Und Susanne, dazu habe ich ein ein Psalmwort gesucht und gefunden aus Psalm 139, den wir in unserem kleinen feinen Podcast schon öfter mal zitiert haben, wo es um das Motiv des Rätsels geht. Und das wird hier eben in direkter religiöser Anrede aufgegriffen, Psalm 139, Vers 17 und 18. Wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen? So wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir.
Ja, sehr schön.
Schon auch ein Hadern damit, dass das Leben ein Rätselleben ist. Aber am Ende bleibt das Vertrauen, dass das, was ich nicht verstehe, schon ein großes ganzes Bild ist. Mhm. Oder dazu gehört zu einem großen ganzen Bild.
Mhm. Ja, das passt. Mhm. Das passt, das würde ich gut dazu zu stehen lassen.
Magst du uns das nochmal, das Lebensgebet als Ganzes nennen?
Gewiss, so liebt ein Freund den Freund, wie ich dich liebe, Rätselleben. Ob ich in dir gejauchzt, geweint, ob du mir Glück, ob Schmerz gegeben. Ich liebe dich samt deinem Harme, und wenn du mich vernichten musst, entreiß ich mich deinem Arme, wie Freund sich reißt von Freundesbrust. Mit ganzer Kraft umfass ich dich. Lass deine Flamme mich entzünden, lass noch in Glut des Kampfes mich dein Rätsel tiefer nur ergründen. Jahrtausende zu sein, zu denken, schließ mich in beide Arme ein. Hast du kein Glück mehr mir zu schenken? Wohlan, noch hast du deine Pein. Lou Andreas Salomé.
Ja, großartig. Ja, wie konnte es passieren, Susanne, dass du die in 89 Folgen hier
ich mach das auch nicht. Nicole, wirklich vielen herzlichen Dank, dass du sie uns geschickt hast. Das war überfälligst, wenn man das überhaupt steigern könnte.
So ist es. Und für mich wieder hier ein 5 Euro in die Bildungskasse, habe ich wieder was gelernt. Ich dagegen stelle, Susanne, zu deinem Gedicht einen Text von Theodor Fontane, den wir schon einmal bei uns hatten, aber auch noch nicht so oft. Also er hat dieses Gedicht geschrieben mit 76. Also nur mal, dass wir hier das ein bisschen gegenüberstellen, weil es gibt ein paar Ansprechungen und es gibt ein paar ganz große Unterschiede. Geboren ist Fontane 1819 in Neuruppin in Nordbrandenburg und mit 79 Jahren gestorben in Berlin 1998 und mit 86, also tatsächlich in der Zeit, wo er reif auf sein Leben zurückgucken kann und es sich so langsam abrundet, da entsteht das Gedicht so und nicht anders. Fontane ist also mir aus Schulzeiten bekannt, Effi Briest und so weiter, haben wir da gelesen, Schriftsteller, Journalist, er kommt aus einer Hugenottenfamilie, Vater war Apotheker, Großvater sehr künstlerisch, musisch, also war Maler, war Musiklehrer. Und mit 7 kommt der erste schwere Bruch im Leben von Theodor Fontane. Die Familie zieht um nach Swinemünde. Der Vater hat beim Spielen das Vermögen verzockt, muss die schöne Apotheke verkaufen und sich eine kleine Klitsche in Swinemünde zulegen. Und sie versuchen da einen Neustart. Das muss schwer und demütigend gewesen sein. Fontane bricht die Ausbildung in der Gewerbeschule ab, macht eine Apothekerausbildung, versucht sich also in den Fußstapfen des Vaters, hat in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Betrieben als Apotheker gearbeitet. Und das später aber aufgegeben, um hauptberuflich zu schreiben. 1844, 45 geht er ein Jahr zum Militär und dann radikalisiert er sich, ist in der 48er Revolution mit dabei. Und während er noch in der Apothekerlehre ist, fängt er an zu schreiben, kriegt Kontakte in die Literaturszene. Mit 20 schreibt ihr die erste Novelle, dann die ersten Gedichte. Aber ergreift, also das zündet nicht so, wie er sich das wünscht, dass er davon leben könnte. Gründet eine Familie mit seiner Frau Emily. Sie haben viele Kinder, von denen übrigens auch sehr viele gestorben sind. Und es braucht lange, bis die Familie gesettelt ist und einigermaßen ruhiges Einkommen hat, gesichertes Einkommen hat. Die eigentlich erst spät als Redakteur und teilweise als, auch darüber könnte man, glaube ich, noch eine Menge rauskriegen, Kriegsberichterstatter war in Kopenhagen zur Zeit des Preußisch-Dänischen Kriegs, in Paris beim Deutsch-Französischen Krieg, um sozusagen auf dem Feld der Gegenseite zu berichten.
Spannend.
Die meiste literarische Arbeit entsteht in seinen letzten beiden Lebensjahrzehnten, also zwischen 58. und 78. Lebensjahr, auch da noch geplagt von großen Selbstzweifeln. Und ich glaube, dieser Grundton eines Lebens, das viele Brüche hat, das wenig Euphorie hat und diese unbändige Kraft von Lou Andreas Salomé nicht im Ansatz kennt. Das ist, glaube ich, wichtig als Hintergrund. Wir hören jetzt einen ganz anderen Ton, eine ganz andere Sicht auf das Leben und, wie gesagt, ein 76-Jähriger, 1895 hat er dieses Gedicht veröffentlicht, so und nicht anders. Die Menschen kümmerten mich nicht viel, eigen war mein Weg und Ziel. Ich mied den Markt, ich mied den Schwarm, andere sind reich, ich bin arm. Andere regierten und regieren noch. Ich stand unten und ging durchs Joch. Entsagen und lächeln bei Demütigungen, das ist die Kunst, die mir gelungen. Und doch, wär's in die Wahl mir gegeben, ich führte noch einmal dasselbe Leben. Und sollt ich noch einmal die Tage beginnen, ich würde denselben Faden spinnen. So und nicht anders, Theodor Fontane.
Wow. Wow. Ich musste ja einmal richtig, richtig tief durchatmen. Da gibt es ja einige Stellen. Also eigentlich nach jeder Strophe sind ja immer zwei Verse, dann wieder Absatz, zwei Verse, wieder Absatz. Mhm. Eine Aussage nach der anderen, ein Satz nach dem nächsten und wow, entsagen und lächeln bei Demütigung, das ist die Kunst, die mir gelungen. Mhm. Meine Herren.
Ja, das ist, das, was klein. Wir letzte Woche auch gehört haben von Morgenstern, also dieses unglaubliche Selbstbewusstsein, dieser Nietzsches Blick auf das eigene Ich und die Welt. Hier ist es total klein. Bescheiden. Macht sich ganz klein. Andere regierten und regieren noch. Ich stand unten und ging durchs Joch. Andere sind reich, ich bin arm. Also das ist eine sehr bescheidene, demütige Lebensbilanz, die er hier zieht. Und ich finde auch die Zeile, die du zitierst, da schnürt sich's mir richtig.
Ja, da musste ich richtig atmen, ja.
Und lächeln bei Demütigung, das ist die Kunst, die mir gelungen. Das ist bitter.
Das ist bitter, ja. Das ist sehr bitter. Das ist bitter. Und nach dieser Bitterkeit, also nach diesem Satz, und doch wär's in die Wahl mir gegeben, ich führte noch einmal dasselbe Leben. Also dieser Gegensatz, wow, da denkst du, okay, ja, das ist schon spannend.
Das ist spannend.
Das ist wirklich spannend,
also,
ja.
Da verändert sich die Dynamik, ja. Auch die Kraft. Also das andere ist schon, also hat für mich durchaus einen depressiven Grundton bis dahin. Und hier wird's dann doch sehr gehalten und sehr gesetzt. Auch dieser Gedanke von der Wahl, wir haben es im Titel genannt, die Wahlentscheidung, also doch wäre es in die Wahl mir gegeben, ich würde nochmal dasselbe Leben, dieser Gedanke wird ja verdoppelt und sollte ich noch einmal die Tage beginnen, ich würde denselben Faden spinnen, das ist ja derselbe Gedanke, einfach nochmal kunstvoll in die andere Hand genommen. Und hier höre ich I did it my way.
Ja, weißt ja. Du? Also ja, das ja. Ist, ja, ja.
Da jemand guckt auf ein gebrochenes und bescheidenes Leben und sagt, und trotzdem ist es mein Leben und es ist gut. Ich habe auch an Edith Piaf gedacht, als du dieses
aber du man ist schon, also man wird so richtig wach wieder, weil der Moment des Zuschnürens, also das also bei mir war das dieses tiefen Atmens, Entsagen und Lächeln bei Demütigung, wow, das tut richtig weh. Und dann rüttelt er einen wach und doch wäre es in die Wahl mir gegeben, ich führte noch einmal dasselbe Leben. Und man denkt, what? Das kann nicht, wie kann das sein? Also das ist, was, also gehört das doch da rein? Also gehört es doch zusammen? Also nicht trotzdem, also, sondern ich führte noch einmal dasselbe Leben. Ich will gar, offensichtlich will er das entsagen und möglicherweise auch dieses regiert werden, dieses nicht das Zepter immer in der Hand gehalten zu haben, nicht zu den Reichen und Glücklichen gehört zu haben, das möchte er gar nicht missen. Das ist ganz bemerkenswert.
Ja, und vielleicht sollten wir dann doch nochmal bei diesem zentralen Skandalon in der Mitte bleiben. Entsagen und Lächeln bei Demütigungen, das ist die Kunst. Vielleicht ist es nicht die Kunst, dass er die Schläge alle entgegengenommen hat, sondern dass er darüber nicht gebrochen ist.
Ja.
Und dass er Demütigung erlebt hat und darüber nicht verbittert ist, sondern sie weglächelt, weil es eben doch eine innere Größe gibt, in der er diese äußere Kleinheit tragen kann. Und da scheint eine Lebenskunst für ihn aufzugehen, die nicht Rücken gerade machen, Faust heben, dem anderen zurückbrüllen ist, sondern bei sich bleiben und sich von den Schwierigkeiten des Lebens nicht zerstören lassen.
Ja, ja, und da ist etwas in ihm, das ihn das hat alles tragen lassen und auf das er sich verlassen konnte, wahrscheinlich. Das ist jetzt eine Mutmaßung, aber denn er wünscht sich ja kein anderes Leben, ja. Sondern er wünscht sich dasselbe. Also das fand ich so beeindruckend. Also ja. Wäre es in der Wahl mir gegeben, ich würde es einfach nochmal genauso machen. Spannend.
Ja.
Ganz spannend. Ja, das ist durchaus möglich. Das ist die Kunst des Lebens, ja, aus der Sicht eines
Lou, Andreas Salomé käme nie auf den Gedanken, so einen Satz.
Nein. Und auch nicht, auch übrigens nicht mit 76, ja, sie ist nur 75, aber auch sie wäre es auch mit 70 nicht gewesen.
Ja.
Nein, das ist nicht ihre Haltung. Ja.
Also, aber es gibt offenbar verschiedene Lebenskonzepte, die alle sagen können, I did it my way.
Also, und das ist auch völlig in Ordnung. Und wir haben zwei solcher Lebenskünstler offensichtlich hier heute zueinander geführt.
Genau. Welches Bibelwort hast du denn dazu?
Ja, ich bin fündig geworden bei dem Paulusbrief an die Philippa 4, Vers 12. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides. Satt sein und hungrig. Beides. Überfluss haben und Mangel leiden. Beides gehört dazu. Ich kann, also für mich verbindet es so ein bisschen die beiden Gedichte. Es ist mir beides vertraut. Es ist Gott kennt beides und es kann auch beides halten und beides kann auch in ein Leben passen. Satt Toll. Und hungrig sein, Überfluss haben und Mangel leiden, woran auch immer.
Großartig. Ein sehr, sehr schön weitendes Paulus Wort, das du da hinstellst.
Ja.
Das höre ich gerne und lese uns nochmal Thierry Fontane. Als 76-jähriger Mann schreibt er so und nicht anders. Die Menschen kümmerten mich nicht viel, eigen war mein Weg und Ziel. Ich miet den Markt, ich miet den Schwarm, andere sind reich, ich bin arm. Andere regierten und regieren noch. Ich stand unten und ging durchs Joch. Entsagen und lächeln bei Demütigungen, das ist die Kunst, die mir gelungen. Und doch, wär's in die Wahl mir gegeben, ich führte noch einmal dasselbe Leben, und sollte ich noch einmal die Tage beginnen, ich würde denselben Faden spinnen.
Wie schön, wenn man das am Ende seines Lebens sagen kann.
Großartig.
Großartig.
Ja, das ist ganz toll. Das ist sehr schön. Unser Seelenfutter 90 zum dritten Advent. Ich hoffe, dass euch das Freude macht. Ihr müsst unbedingt reinhören nächste Woche. Da sind wir wieder da.
Ja.
Und. Susanne.
Genau. Und dann unbedingt 14 Tage. In 14 Tagen in die Folge 92. Wir spoilern jetzt schon mal. Da haben wir nämlich einen Gast und freuen uns riesig auf.
Die Bolle.
Wirklich wie Boller, auf Mona Harry. Mona Harry wird fast allen, hoffe ich, allen Nordlichtern hier oben etwas sagen. A Poetry Slammerin, tolle Künstlerin, ist sehr bekannt geworden mit einem Poetry Slam über den Norden hier, die raue Nordsee und die Küste. Ich freue mich.
Eine Liebeserklärung der
Sonderart. Ja, eine Liebeserklärung.
Eine Sprachkünstlerin und eine gewandte, tolle, kluge, junge Frau und das wird rasseln, Leute.
Genau, und wir dürfen mit ihr das Weihnachtsfest feiern. Ich freue mich schon.
Unser Christmas-Special mit Seelenfutter. Also, ist was los die nächsten Wochen. Bleibt uns gewogen und treu. Schreibt uns, wenn ihr Lust habt, zum Beispiel, Nicole, wenn du wieder ein Gedicht
ja,
für uns
bitte.
Hast. Oder alle anderen, seelenfutter@kirchen-husum.de. Auf bald.
Wir freuen uns auf. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.